Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und wie immer freue ich mich sehr, dass du eingeschalten hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Samira, die vor 2 Jahren die Diagnose Eierstockkrebs erhalten hat. Hallo und herzlich willkommen, liebe Samira.
Hallo Franziska, schön, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne. Samira, Eierstockkrebs ist ja etwas, was ich, zumindest was ich bisher gehört habe, nichts ist, was man sofort selbst merkt. Also das ist ja ein Krebs, der, denke ich, recht langsam wächst und dann, ja, entweder merkst du es bei einer Vorsorgeuntersuchung oder du merkst es, wenn er schon weit fortgeschritten ist, oder? Wie war das bei dir?
Ja, genau. Also das ist richtig. Bei mir war es tatsächlich ein Zufallsbefund. Ich hatte Schmerzen, die mir auch komisch vorkamen. Ich hatte ein Jahr vor meiner Krebsdiagnose eine Ausschabung und Verödung der Gebärmutter, da ich immer sehr, sehr starke Blutungen und sehr starke Schmerzen hatte. Nach der Operation hat sich das aber gelegt. Ich hatte dann zu meiner Diagnose Unterleibsschmerzen, die mich sehr verwundert haben, weil das nicht passte, weil ich das seit einem Jahr nicht hatte. Und mich hat auch gewundert, dass meine Periode nicht kam, was auch in dem Jahr nicht einmal passiert ist. Ich habe das Ganze dann ein bisschen abgewartet, habe meine Periode abgewartet, die dann kam. Während der Periode hatte ich auch Schmerzen. Und als die Periode vorbei war und ich immer noch Schmerzen hatte, bin ich schon stutzig geworden und habe mir gedacht, okay, da lässt du mal deine Ärztin drauf gucken. Und tatsächlich am letzten Tag hatte ich so starke Schmerzen, dass ich im Büro nicht vernünftig auf dem Bürostuhl sitzen konnte. Das war ein Freitag und dann habe ich am Montag meine Frauenärztin aufgesucht und habe ihr halt von meinen Beschwerden erzählt.
Wie alt warst du denn zu der Zeit?
43.
43. Und hätte das im Zweifel auch vielleicht sein können, dass es schon so die ersten Wechseljahresbeschwerden sind?
Das habe ich tatsächlich vermutet. Meine erste Vermutung war, okay, jetzt stellt sich dein Körper gerade nach dieser Verödung um, weil im Krankenhaus hat man mir ganz klar gesagt, das war's, die Periode werde ich nie wieder bekommen. Und ich habe sie ja noch ein Jahr immer pünktlich gekriegt und dann habe ich gedacht, okay, jetzt stellt sich der Körper um, jetzt merkt der Körper, irgendwas ist anders und eventuell auch die Wechseljahre. Also es war tatsächlich meine Vermutung, dass es in die Richtung geht, ja.
Du bist dann zu deiner Frauenärztin gegangen. Was hat sie gemacht? Also hat sie dann gleich erkannt, was da los ist oder wie war das?
Also meine Frauenärztin, ich habe zum Glück irgendwann eine gefunden, die mich sehr, sehr ernst genommen hat. Also ganz, ganz toll. Und sie hat dann gleich gesagt, okay, wir gucken mal nach, ich mache einen Ultraschall. Und das hat sehr, sehr lange gedauert. Also sie hat tatsächlich wirklich ordentlich untersucht, hat aber erstmal nichts gesehen. Hat dann gesagt, sie geht von einer Entzündung aus, sie verschreibt mir Antibiotika, schreibt mich eine Woche krank. Und ja, also wirklich zum Abschluss der Untersuchung sagte sie, Moment, was war das? Und sah dann diese Zyste und meinte auch sofort, ich sehe eine Zyste, ich würde das gern im Krankenhaus näher untersuchen lassen. Und dann habe ich sie natürlich gefragt, warum? Man kennt Zysten, Zysten sind halt Zysten, also man vermutet da erstmal nichts Bösartiges. Und ja, sie sagte dann, dass eine Zyste normalerweise ganz dunkel ist, bei mir aber weiße Zacken zu sehen sind. Sie hat mir das auch gezeigt und sie möchte das einfach gerne im Krankenhaus abklären lassen. Und da war tatsächlich meine nächste Frage, ist es was Bösartiges? Und da hat sie dann nochmal gesagt, das muss das Krankenhaus abklären. Und sie hat mir dann ja direkt die Einweisung fürs Krankenhaus gegeben. Und da bin ich tatsächlich auch sofort bin ich mit dieser Überweisung ins Krankenhaus gefahren und habe mich da im Krankenhaus dann untersuchen lassen.
Du hast eben gesagt, dass du von dieser Frauenärztin endlich ernst genommen wurdest. Heißt das, du hast vorher schon da auch, nicht ganz so gute Erfahrungen gemacht?
Ja, leider ja. Sowohl davor als auch dann danach. Ich hatte vorher zwei Gynäkologinnen, wo ich halt eben meine Beschwerden ganz oft geschildert habe. Und meine Beschwerden waren halt so schlimm, dass ich, wenn ich meine Periode bekommen habe, bis auf Arbeiten gehen, für Freizeitaktivitäten 3 Tage das Haus gar nicht verlassen habe.
Ach Gott.
Ja, und mir wurde halt immer gesagt, ja, das ist halt so, da kann man nichts machen, aber man sieht halt nichts, das ist alles in Ordnung. Und meine Gynäkologin, die ich dann gefunden habe, war die Ärzte, die gesagt hat, es gibt eine Möglichkeit, halt eben diese Ausschabung, von der Verödung war erstmal nicht die Rede, sondern nur die Ausschabung. Man sollte sich das überlegen, der Kinderwunsch sollte schon abgeschlossen sein und das war es bei mir vom Alter her und auch überhaupt, mein Kind war schon etwas älter, so dass ich dann gesagt habe, machen wir, gar kein Problem. Aber es war wirklich die erste Ärztin, die mir überhaupt irgendwelche Alternativen aufgezeigt hat, ja. Mhm. Leider.
Das ist total traurig, ne? Und das höre ich auch wirklich häufiger, dass Frauen, sich nicht so ganz richtig aufgehoben fühlen. Ich meine, das sind jetzt ja nicht nur immer Gynäkologen, sondern das ist ja auch oft leider bei anderen Ärzten der Fall, ne? Aber wie gut, dass du für dich dann ja den Arzt gewechselt hast und da weitergesucht hast, bis du jemanden gefunden hast, bei dem du dann doch Vertrauen hattest.
Ja, weil ich mir einfach gesagt habe, die Lebensqualität kann ja nicht so eingeschränkt sein. Mhm. Jede Frau bekommt ihre Periode und ich kann 3 Tage das Haus nicht verlassen. Das ist nicht normal. Da stimmt irgendwas nicht.
Ja.
Und das wollte ich halt abklären lassen.
Ja, absolut. Ne? Ich glaube ja auch, dass man tatsächlich ganz gut in sich selbst hineinspüren kann und weiß, dass man das nicht einfach aushalten muss, sondern dass da irgendwie der Ursache auf den Grund gegangen werden muss.
Ja, genau richtig, ja.
Du warst dann im Krankenhaus. Wie ging das weiter?
Ja, im Krankenhaus wurde ich untersucht. Ja, die Ärztin, ich hatte mir, das muss ich kurz eben zwischenerwähnen, weil das gleich noch eine Rolle spielt bei meiner Erzählung. Ich habe mal sehr viel abgenommen und habe mir die Haut straffen lassen. Somit habe ich Narben am Körper. Und als ich mich dann auf diesen Stuhl gesetzt habe, sprach mich die Ärztin halt darauf an, oh, Sie haben Narben. Dann habe ich das kurz geschildert. Thema war dann auch schon durch. Und dann hat sie auch sehr lange gebraucht, um diese Zyste zu finden und hat mich dann auch gefragt, wo soll die sitzen? Ja, irgendwann hat sie dann gesehen und sagte dann, ja gut, also wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Wir können eine Bauchspiegelung machen und die Zyste rausschneiden lassen. Es könnte sein, dass dann ein Eierstock mit raus muss, also der Eierstock von der rechten Seite. Wir können aber auch die Zyste einfach platzen lassen, weil es ist ja wieder eine Vollnarkose und ich hätte ja wieder Narben.
Okay.
Und da habe ich dann ein bisschen komisch reagiert und habe dann gesagt, ja und dann? Ja, dann scheiden Sie die untenrum wieder aus. Ich sage, das ist mir schon klar, aber kann das was ist, wenn es was Bösartiges ja. ist? Kann das was Bösartiges sein? Also mein Gefühl hat mir irgendwie gesagt, nee, damit gebe ich mich nicht so ganz zufrieden. Mhm. Ja, und die Antwort war dann, ja, kann natürlich immer, aber dafür sind Sie zu jung.
Oh, krass.
Ja, und da habe ich dann auch...
Wie alt war denn die Ärztin, wenn ich das mal kurz zwischenschieben darf?
Ich würde jetzt sagen Anfang 40, die war auch noch nicht, also auch noch recht jung, ja.
In meinen Ohren klingt das ja total krass. Ich meine, jetzt wissen wir ja, dass es ein Tumor war, ja? Den da einfach platzen zu lassen in deinem Bauch, um Gottes Willen.
Ja, ja.
Also du hast dich dagegen entschieden?
Auf jeden Fall. Ich habe erstmal sofort zickig reagiert. Also ich wollte sie eigentlich gar nicht, ich sage jetzt mal, anzicken. Aber das schoss so aus mir raus, dass ich wirklich gesagt habe, wie bitte? Mhm. Krebs kennt kein Alter, Krebs ist unberechenbar. Kinder kriegen Krebs. Wie können Sie sagen, ich bin mit 43 zu jung für Krebs? Mhm. Das hat sie dann auch, also ganz schnell, sie hat auch nicht darauf reagiert. Sie hat nur gesagt, okay, ziehen Sie sich an, wir setzen uns an den Tisch und dann am Tisch sagte sie zu mir, also ich merke, Sie möchten diese Bauchspiegelung, dann machen wir die OP. Und dann habe ich gesagt, ja, das Ding muss raus. Mhm. Und dann meinte sie, wann? Ja, ich sage, ich habe mich für heute schon krank gemeldet. Ich hatte tatsächlich auch gerade erst einen neuen Job. Ich habe zum 1.6. erst den Job gewechselt. Ich sage, jetzt würde es für mich Sinn machen, dann auch durchgehend. Mhm. Ja, und dann hat sie mir auch gleich einen Termin für einen anderen Tag gegeben. Das, was ich super fand, dass es auch so schnell ging. Und dann bin ich am anderen Tag auch direkt operiert worden. Und tatsächlich hat mich auch diese Ärztin operiert, bei der ich die Untersuchung hatte. Mhm. Und Ja, kam am Tag der OP, ich musste eine Übernachtung bleiben, kam am Tag der OP auch zu mir und sagte, OP ist gut verlaufen. Der Eierstock musste tatsächlich mit raus, weil das miteinander ja sowas wie verwachsen war. Also die Zyste war nicht vom Eierstock zu trennen, hatten wir aber drüber gesprochen, war auch völlig in Ordnung. Sie hat während der OP den Chefarzt dazu geholt, dass er sich das mal anguckt und er hatte dann ja nur zwei Fragen, wie alt und Kinder. Und dann hat sie ihm gesagt, ja, Sohn 17, 43 Jahre alt. Und der Chefarzt hat dann entschieden, kein Risiko eingehen, raus damit. Mhm. Und ja, das war es dann erstmal für mich, ja.
Mhm. Das heißt, nach der einen Nacht im Krankenhaus bist du dann auch am nächsten Tag wieder nach Hause gegangen?
Genau, ich bin am nächsten Tag nach Hause gegangen, war die Woche krankgeschrieben. Also diese OP war an einem Dienstag. Und bin darauf die Woche Montag auch wieder zur Arbeit gegangen. Wollte natürlich nicht lange ausfallen. Mhm. Wie gesagt, gerade neuer Job. Und bin darauf die Woche Montag auch wieder arbeiten gegangen, ja.
Wie ging das dir? Also war das eine minimalinvasive OP oder wie war das?
Ja, die war minimalinvasiv. Also eine Narbe, die nicht allzu groß war, war jetzt auch kein minimaler Schnitt. Sie musste natürlich darüber alles rausziehen können, aber das war, also es war ein kleiner Schnitt. Und ich habe den Montag, als ich im Büro saß, schon gedacht, oh, ist ein bisschen früh. Mhm. Habe mich nicht so wohl gefühlt, aber habe gedacht, gut, komm, du musst ja auch keinen vollen Tag durchziehen. Du bist halt wieder da und lass es langsam angehen. Mhm. Aber mich nochmal krank zu melden, war halt auch keine Option. Und so krank habe ich mich dann auch nicht gefühlt.
Mhm. Und was hattest du für ein Gefühl? Ich meine, immerhin war dir ja der halbe Eierstock entfernt worden. Wie war das? Mhm. Hast du das irgendwie gefühlt?
Nein, tatsächlich gar nicht. Also definitiv noch gar nicht. Das ging dann danach eigentlich auch alles schnell. Ich habe mich ganz normal gefühlt. Mhm. Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht, okay, kommst du jetzt in die Wechseljahre, weil ein Eierstock nicht da ist, weil einer vielleicht auch aufhört zu arbeiten. Den Gedanken hatte ich schon, aber habe den eigentlich recht schnell zur Seite geschoben und habe mir gedacht, lass alles auf dich zukommen, es kommt, wie es kommt. Und ja, wenn es so ist, dann ist es so. Mhm. So bin ich da dran gegangen.
Ja, aber ich denke mal, irgendwann hast du einen Anruf bekommen, oder?
Ja, tatsächlich direkt an dem Dienstag, also mein zweiter Arbeitstag. Mhm. Ja, und ich werde diese Worte niemals vergessen. Die waren wortwörtlich, der Chefarzt hat mir angeordnet, sie anzurufen. Ihr Befund ist da, er möchte mit Ihnen sprechen. Und daraufhin habe ich dann nur gesagt, oh, das hört sich aber nicht gut an. Mhm. Und sie sagte, können Sie gleich morgen um 9? Ja, da war für mich, also sie war super nett. Man hat auch, also ich habe das Gefühl gehabt, sie ist auch damit ein bisschen überfordert. Also sie war nicht empathielos. Mhm. Das war jetzt nicht so, ach ja, Befund ist da, Chef will mit Ihnen sprechen, kommen Sie mal, sondern wirkte mir wirklich so, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ohne es zu sagen. Also das hat man richtig gemerkt.
Ja, aber du hast wahrscheinlich dann schon gewusst, was auf dich drauf zukommt, ne?
Ja, ich habe es schon geahnt. Mein Mann hat versucht, mich zu beruhigen. Meine Freundin hat versucht, mich zu beruhigen. Mensch, seit Corona ist auch alles anders, ne? Vielleicht können sie auch, wie man das halt auch schon mal so sagt, vielleicht können die auch mehr abrechnen, wenn du persönlich vor Ort bist. Und ich habe gesagt, nein, das stimmt was nicht. Mhm. Da hatte ich es dann im Gefühl, ja, dass irgendwas nicht in Ordnung ist.
Ja, du bist am nächsten Tag dahin gegangen.
Genau, ich bin am nächsten Tag dahin gegangen. Das Wartezimmer war recht voll, es war jeder Stuhl belegt, bis auf einer. Auf diesen Stuhl habe ich mich dann gesetzt und dann hörte ich nur, wie jemand sagte, weiß der Chef, dass ich halt da bin? Und in dem Moment, wie man das sagte, merkte ich, dass mir das Atmen schwerfällt. Also das war so eine Last auf meiner Brust. Ich habe richtig gemerkt, ich kriege jetzt ganz schlecht Luft, habe dann selbst versucht, mich so ein bisschen zu beruhigen und ja, wurde auch schon aufgerufen von dem Arzt. Und mit in dieses Zimmer ist dann auch direkt eine Arzthelferin mit der Taschentuchbox in der Hand und hat sich direkt neben mich gestellt. Ja.
Was hat der Arzt zu dir gesagt?
Ja, der erste Satz war, Sie können sich sicher vorstellen, dass der Grund, warum ich Sie persönlich hierher bestellt habe, kein guter ist. Sie haben Krebs. Ja, und dann hat der Arzt geredet und geredet und hat mir alles erklärt, aber bei mir ist nichts angekommen. Ja. Ich habe seine Stimme gehört, ich habe die wahrgenommen, aber meine Gedanken waren nur, das kann nicht sein. Ich bin ich bin doch gesund, mir geht's doch gut. Mhm. Ich fühle mich doch nicht so krank. Das kann nicht sein. Also ich wollte es nicht glauben und war gar nicht mehr in der Lage, ihm zuzuhören. Gar nicht. Mhm.
Ach du Ärmster, es tut mir furchtbar leid. Wie ging das weiter?
Der Arzt hat mir angeboten, also er hat auch zu mir gesagt, ich kann mir vorstellen, dass all das, was ich Ihnen jetzt erzähle, dass Sie hier gleich rausgehen und sagen, was hat er mir eigentlich jetzt erzählt? Ich kann Ihnen anbieten, kommen Sie gerne mit Ihrem Mann nochmal rein und dann erkläre ich Ihnen das alles nochmal. Wir haben auch direkt 2 Tage später den Termin bekommen. Ich bin aus dem Krankenhaus raus, habe fix und fertig meinen Mann angerufen. Ja, mein Mann hat sofort gesagt, ich komme jetzt nach Hause, hat direkt Feierabend gemacht, habe hier vor der Tür noch meine Nachbarin und Freundin getroffen, die dann auch gesagt hat, ich sag eben im Büro Bescheid, ich komme sofort mit zu dir. Die war dann so lange bei mir, bis mein Mann nach Hause kam. Ja, und dann war es erstmal abwarten auf diesen Termin, weil ich konnte meinem Mann nicht sagen, was der Arzt mir gesagt hat. Hm. Ich konnte meinem Mann nur wiedergeben, ich habe Krebs, Eierstockkrebs. Mehr war ich nicht in der Lage, weil ich mehr halt auch einfach, also es ist einfach nichts hängen geblieben. Und wie das halt so ist, dass ich mir die ganze Zeit gedacht habe, hat er sich vertan? Hat er vielleicht eine andere Akte auf dem Tisch liegen gehabt? Also solche Gedanken hatte ich bis tatsächlich zu dem Tag, als wir dann zusammen bei dem Termin waren. Ja.
Ja. Ja, dieses Nicht-Wahrhaben wollen, ne, das ist ja auch ein Teil dieses Verarbeitungsprozesses, glaube ich, dass man erstmal denkt, oh nee, das muss ein Irrtum sein. Und es ist ja auch das Tückische an Krebs, dass man sich oftmals nicht krank fühlt.
Ja, genau. Ja. Mhm. Richtig.
Du bist 2 Tage später mit deinem Mann nochmal dahin gefahren. Hast du dann,
genau,
ja, du dann dem Gespräch folgen oder war das wieder so, dass sich unter dir der Boden geöffnet hat?
Nee, da konnte ich tatsächlich folgen. Der Arzt hat mir dann erklärt, dass es als verkapselt entfernt werden konnte, also die Zyste und Eierstock komplett verkapselt, mhm, was sehr gut wäre. Mhm. Und dass er denkt, dass es das auch war. Die Pathologie hat meinen Krebs eingestuft in Stufe 1 bis 2, in Stadium 1 bis 2. Und er denkt, das war es auch. Und ich bräuchte auch keine Chemotherapie, weil die mir in dem Stadium mehr schaden als nützen würde. Aber zu 100% beantworten, ob der Krebs gestreut hat oder nicht, kann er mir anhand dessen nicht, sondern wirklich nur, wenn er mich aufschneidet. Und da war mein erster Satz, ja, machen Sie es, schneiden Sie mich auf.
Ja.
Und er hat dann auch ein bisschen überrascht geguckt und sagte dann, wenn Sie das wünschen, ich mache das, gar kein Problem, aber ich möchte Sie darauf hinweisen, das ist ein sehr großer Eingriff. Mhm. Wir schneiden Sie auf vom Brustbein bis zum Schambein, weil ich wirklich richtig nachgucken muss. Und meine Antwort war dann, ich habe mich freiwillig Hautstraffung unterzogen. Die hätten nicht sein müssen. Ich wäre dumm, wenn es um mein Leben geht, jetzt Nein zu sagen. Mhm. Schneiden Sie mich auf. Also für mich war klar, ich mache es. Mhm. Ja, und dann wird für darauf die Woche Donnerstag direkt der OP-Termin vereinbart.
Oh, das ging ja schnell.
Das ging ganz schnell. Und mir war wichtig, dass mein Mann sich auch ein Bild von dem Arzt macht. Ich hatte unheimliche Angst vor dieser Operation. Der Arzt hat dann gesagt, also er kennt sich mit diesen Operationen gut aus. Ich brauche mir keine Sorge, ich brauche keine Ängste zu haben. Zusätzlich kommt der Oberarzt dazu und es operieren mich 80 Jahre Berufserfahrung. Mhm. Ja, und somit sind wir dann erstmal wieder nach Hause, ja, bis eben zu dem OP-Tag.
Das war bestimmt ja auch eine sehr emotionale Woche bis dahin. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass man die ganze Zeit, dass die Gedanken da kreisen und man Angst hat, aber vielleicht auch ein bisschen Hoffnung und dass das ja insgesamt sehr, sehr anstrengend für dich war.
Ja, wirklich alles, wie du beschreibst, Hoffnung, Angst, alles. Tatsächlich habe ich nicht damit gerechnet, dass noch was gefunden wird. Ich habe tatsächlich gedacht, puh, du machst so eine heftige OP, wirklich unnötig. Ich habe das aber mit mir ausgemacht. Ich wollte das, meine Bedenken oder meine Ängste meinem Mann nicht sagen, weil ich nicht wollte, dass er vielleicht mit irgendwelchen Aussagen mich doch dazu bringt, mich nicht operieren zu lassen. Und ja, habe das dann wirklich durchgezogen mit einer Riesenhoffnung, dass ich aufwache. Ich hatte unheimlich Angst, bei dieser Operation zu sterben. Und wenn ich aufwache, dass der Arzt sagt, wir haben nichts mehr gefunden.
War das so?
Leider nein. Ich bin auf der Intensivstation aufgewacht. Also es ist nach dieser Operation immer so. Das hat der Arzt mir vorher gesagt. Ich komme erstmal für mindestens eine Übernachtung auf die Intensivstation. Und als ich wach geworden bin, habe ich nur gefragt, weiß mein Mann Bescheid? Ja, der Chef hat ihn angerufen, ob ich ihn selbst anrufen möchte, dass er kommt. Habe ich gesagt, brauche ich nicht. Ich weiß, dass er dann gleich kommt. Und so war es dann auch. Und dann hat mein Mann mir gesagt, die OP ist gut verlaufen. Du hast alles gut überstanden. Der Arzt hat gesagt, du brauchst auch keine Bluttransfusion. Also alles super. Ich habe meinen Mann aber angesehen, da ist noch was. Und dann habe ich ihn auch gefragt, was hat der Arzt noch gesagt? Und dann, Entschuldigung.
Alles gut.
Und dann hat mein Mann angefangen zu weinen und hat gesagt, dass der Arzt noch eine Metastase gefunden hat im Gebärmutterhals und noch einen weiteren Tumor an der Scheidenaußenwand.
Ach Gott.
Ja.
Die Tumore, die Metastasis hat der Arzt in dieser Operation aber entfernt, oder?
Ja, das hat er komplett entfernt. Ach. Ich konnte tumorfrei operiert werden, ja.
Aber wenn am Gebärmutterhals und an der Scheidenaußenwand noch eine Metastase war, dann hat das ja sicherlich auch körperliche Folgen gehabt, oder? Also das ist sicherlich nicht mehr so wie vorher, oder?
Ja, also erst einmal wurde natürlich alles entfernt. Gebärmutter, der andere Eierstock, 85 Lymphknoten. Das wurde dann alles noch im Nachhinein untersucht. Dann hat man mir im Nachhinein noch gesagt, dass ich auch Gebärmutterkrebs hatte.
Ach Gott.
Ja, die Schleimhaut war auch betroffen, was aber niemand so wirklich nachvollziehen konnte, weil ich genau in dem Krankenhaus ein Jahr vorher die Ausschabung hatte. Da war anscheinend noch nichts. Der Arzt war auch selber überrascht, weil er gesagt hat, also so einen Fall hat er auch noch nicht gehabt, dass der eigentliche, der Haupttumor als eine Kapsel entfernt wurde, aber dennoch gestreut hat. Und ja, dann wurde ich natürlich in einem ganz anderen Stadium eingestuft. Dann war ich nicht mehr Stadium 1 bis 2, sondern 4b. Und dann hieß es, ich brauche eine Chemotherapie.
Wann hast du damit begonnen mit der Chemotherapie? Also ich denke mal, der Körper musste ja wahrscheinlich erstmal heilen, oder? Also so eine Bauchnarbe ist ja auch riesig. Ich könnte mir vorstellen, dass das erstmal noch einen Moment gedauert hat, oder?
6,5 Wochen.
Hast du zur Heilung gehabt erstmal?
Ja, genau. Nach 6,5 Wochen dann die erste Chemo. Ich hatte insgesamt 6 Zyklen. Und während der Chemo fing man dann auch an mit einer Antikörpertherapie. Ich habe mich auch für eine Studie angemeldet damals. Ja, und so nahm halt auch alles so seinen Lauf, dass man das Blut untersucht, ob eine Genmutation vorhanden ist und ja, eins nach dem anderen dann, ja.
Hast du denn in der Zeit, bevor es mit der Chemo losging, ja, für dich das Ganze so ein Stück weit schon verarbeiten können? Oder war das so wie in Watte gepackt, diese 6 Wochen?
Nein, ich konnte gar nichts für mich verarbeiten. Ich habe mich in den 6 Wochen sehr mit meinem Tod auseinandergesetzt. Ich habe halt den Fehler gemacht, dass ich, als ich aus dem Krankenhaus raus bin, erstmal gegoogelt habe, Eierstockkrebs Stadium 4b, was ich niemandem empfehlen kann. Und im Krankenhaus hat man mir noch gesagt, sie haben eine gute Prognose, wir haben es früh entdeckt. Ja, aber Stadium 4b sagt halt was ganz anderes. Und die 6 Wochen habe ich mich damit auseinandergesetzt. Wie lange lebe ich noch? Wie kommen meine beiden Männer ohne mich aus? Kann mein Mann das Haus alleine finanzieren? Müssen die beiden raus? Muss mein Sohn dann aus dem Haus, wo er aufgewachsen ist, raus? Ja, das Ganze hat gedauert.
Ach, da hast du wirklich eine schwere Zeit hinter dir. Du hast dann die Chemotherapie gemacht, 6 Zyklen hast du gesagt.
Genau.
Wie ging das danach weiter? Also, du hast die Haare verloren, denke ich mal, ne? Ja. Das ganze Programm.
Ja, genau. Ich habe
Genau, die Haare verloren. Ich war aufgedunsen. Also ich habe mich im Spiegel selbst nicht wiedererkannt. Habe auch tatsächlich irgendwann, ich habe mich für eine Kühlhaube entschieden. Und habe aber irgendwann gemerkt, okay, die bringt nichts. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, es nützt ja nichts. Dann jetzt ganz ab damit, dann ist das so. Und der erste Blick morgens dann im Spiegel, ganz ohne Haare, komplett mit Glatze, bin ich erstmal zusammengezuckt, weil ich mich selbst nicht erkannt habe. Ja, und wir hatten zwischen den Chemos haben wir einen ganz, ganz tollen Urlaub gehabt. Unser Sohn ist 18 geworden. Und ja, wir haben diesen Urlaub vor meiner Diagnose geplant. Also da war alles noch in Ordnung in unserer Welt. Und haben nach der vierten Chemo einen ganz tollen Urlaub gehabt, wo es auch ganz, ganz knapp war, ob der überhaupt stattfinden kann. Ging aber zum Glück. Und die Zeit, die hat mir sehr, sehr viel Kraft geschenkt. Also der Urlaub hat mir unheimlich gut getan, weil ich wirklich die 10 Tage nicht an meine Erkrankung gedacht habe. Gar nicht. Ich habe mich gar nicht damit auseinandergesetzt. Und das war richtig schön.
Ja, es war so intensive Zeit, auch mit deinen Männern, denke ich mal. Ne?
Ja, ja.
Und dann bist du aus dem Urlaub wiedergekommen und dann hast du den nächsten Chemozyklus bekommen oder warst du dann durch?
Nee, dann hatte ich noch 2. Nach dem Urlaub hatte ich noch 2. Die letzte dann Ende Februar letzten Jahres. Und dann ging es weiter mit Antikörpertherapie. Die habe ich körperlich dann richtig gemerkt. Ich hatte ganz, ganz starke Gelenkschmerzen, beziehungsweise habe ich auch heute noch. Die sind noch nicht vorbei. Ja, das hat mich natürlich auch sehr eingeschränkt. Hat mich dann ja auch mit der Erkrankung etwas befasst. Habe dann für mich entschieden, ich google jetzt nicht nach irgendwelchen Diagnosen oder Prognosen, sondern ich suche mir jetzt irgendwas Positives raus. Ich gucke einfach mal, ob ich auf Instagram was finde. Habe ich dann tatsächlich auch. Ich habe dann eine Frau gefunden, dessen Seite mir sehr, sehr viel Mut gemacht hat. Sie war auch der Grund, warum ich dann selbst meine Instagram-Seite eröffnet habe, eben um auch Mut zu machen, um ja den Frauen, die betroffen sind oder überhaupt Menschen von Krebs, aber auch Frauen mit dem Eierstockkrebs, einfach zu sagen, hey, das ist nicht das Ende, es gibt auch noch ein Leben, es geht auch noch weiter, um einfach Mut zu machen.
Ja. Hast du in deiner ganzen Zeit dann andere Frauen kennengelernt? Also ich meine jetzt so im realen Leben, die gleiche Diagnose hatten wie du?
Ja. Ja, ja, tatsächlich. Also ich habe diese Dame auf Instagram direkt angeschrieben, ohne zu wissen, dass sie gar nicht so weit weg von mir wohnt und im gleichen Krankenhaus behandelt wird. Dann habe ich ja rein zufällig auch eine, die mir folgt, auch im Krankenhaus getroffen. Ja, stehe mit einer sehr eng in Kontakt, die mich auf meiner Seite angeschrieben hat. Ja, ich habe schon, ja, man lernt sich kennen, man unterhält sich im Wartezimmer, da verbringt man ja auch nun mal sehr, sehr viel Zeit mit Blutentnahmen und Antikörpertherapie und. Aber tatsächlich 3, zu denen ich auch privaten Kontakt gehalten habe.
Und das hat dir sicherlich gut getan, oder? Denke ich. Also ich glaube, der Austausch kann ja sehr, sehr heilsam sein.
Ja, auf jeden Fall. Man unterstützt sich gegenseitig, man hilft sich, man gibt sich gegenseitig Tipps. Und das ist schon sehr hilfreich, ja.
Und man kann vor allem ganz offen reden, ne? Anders als man vielleicht mit seinen Angehörigen, die man ja gerne schützen möchte, kann man, glaube ich, mit anderen Betroffenen einfach ganz, ganz ehrlich sein.
Ja, das stimmt. Es gibt Dinge, die man zu Hause nicht ausspricht, genau, die man aber untereinander sich traut auszusprechen und zu sagen oder zu fragen auch. Ja, richtig.
Ja. Wie ging das weiter, nachdem du die Akuttherapie hinter dir hattest? Bist du dann zur Anschlussheilbehandlung gefahren?
Nein, die kam für mich gar nicht in Frage, weil da der Punkt war, wo ich gesagt habe, mir hat mal jemand einen sehr, sehr guten Ratschlag gegeben, beziehungsweise einen Satz gesagt, der für mich sehr wertvoll geworden ist. Und zwar ist das ein Bekannter, dessen Frau Brustkrebs besiegt hat, mit einer ganz, ganz schlechten Prognose, zum Glück besiegt. Und er hat zu mir gesagt, Samira, lebe, als hättest du nichts. Gehe zu dieser Chemo, der Tag ist scheiße, ja, aber dann lebe, als hättest du nichts. Und ich habe mir da so, so lange Gedanken drüber gemacht und habe mir gedacht, ja, er hat recht, weil wenn du lebst, man kann natürlich die Erkrankung nicht beiseite schieben, aber wenn du lebst, als hättest du nichts, dann gibst du deiner Krankheit nicht den Vorrang. Und das ist, glaube ich fest daran, jeder macht das natürlich für sich aus, auch mit die Möglichkeit einer Genesung. Und deswegen habe ich dann für mich mir fest vorgenommen, kein Stress, und diese Anschlussheilbehandlung wollte ich nicht, weil ich mich mit der Erkrankung erstmal nicht befassen wollte. Ich wollte nur Gutes in meinem Leben, ich wollte nur positiv denken, nur schöne Dinge machen und mich nicht mit anderen tagtäglich von morgens bis abends, sowas bei mir im Kopf verankert, über Krebs unterhalten möchten. Deswegen habe ich keine Anschlussheilbehandlung gemacht. Nein, das kam für mich überhaupt nicht in Frage.
Ja. Ist dir das denn gelungen, nur das Gute zu sehen und den Fokus darauf zu legen?
Größtenteils ja. Natürlich holt es mich immer wieder ein. Ja, nach der eigentlich dann dritten Krebsdiagnose, die ich dann hinterher auch noch bekommen habe, hat es mich natürlich wieder eingeholt. Aber größtenteils ja.
Du hast das eben schon angedeutet, dein Leidensweg war nach der Akuttherapie nicht zu Ende, ne? Sondern bei dir ging das noch weiter.
Genau, sogar noch, sogar noch während der Antikörpertherapie. Mir wurde mitgeteilt, dass ich eine Genmutation habe, das nennt sich Lynch-Syndrom, und dass mein Darmkrebs und mein Magenkrebsrisiko aufgrund dessen erhöht ist. Und mein Darmkrebsrisiko liegt bei 51%. Und deswegen hätte ich Anspruch einmal im Jahr auf eine Magen- und auf eine Darmspiegelung. Und ja, ich habe mich dann dazu entschlossen, bevor ich wieder anfange zu arbeiten, lasse ich die Magen- und die Darmspiegelung vornehmen und habe dann wieder ein Jahr Ruhe. Das habe ich dann machen lassen. Und da hat der Arzt mir dann gesagt, dass er ein breitbasig wachsenden Polypen gesehen hat, der stationär entfernt werden muss, den er nicht entfernen kann. Und sobald der Befund da ist, er hat eine Probe entnommen und sobald der Befund da ist, ruft er mich an. Ja, und auf diesen Anruf habe ich Ewigkeiten gewartet. Nach einer Woche habe ich dann mal nachgefragt und habe mal gesagt, ist jetzt eine Woche her? Ja, kann auch 2 Wochen dauern. Nach 2 Wochen habe ich dann auch wieder angerufen und dann sagte man mir, also es ist wirklich komisch. Das Ganze hat sich 5 Wochen hingezogen. Ich war mittlerweile auch schon wieder arbeiten. Ja. Und nach 5 Wochen kam dann endlich der Anruf, Ihr Befund ist da. Es ist nichts Bösartiges, der ist unauffällig. Aber ich sollte das ganz, ganz schnell angehen und operieren lassen. Und daraufhin habe ich dann gefragt, das war wie gesagt im Oktober, und daraufhin habe ich dann gefragt, reicht das bis nächstes Jahr April? Weil ich eine Antikörpertherapie bekomme, die blutverdünnend wirkt. Die müsste ich pausieren und das möchte ich ungern. Die möchte ich gerne erst zu Ende bringen. Und daraufhin hat man mir gesagt, ja, aber dann ganz schnell. Und ja, das hat mich beunruhigt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Hast du das so gemacht? Hast du dann gewartet? Hattest du gemerkt, dass mit deinem Verdauungstrakt vielleicht irgendwas nicht in Ordnung ist?
Also mein Verdauungstrakt war noch nie in Ordnung. Deswegen war das für mich nichts Ungewöhnliches.
Okay.
Und ich habe nicht gewartet, weil auch da mein Bauchgefühl mir gesagt hat, nee, mach das. Hol den Termin im Krankenhaus, mach das. Es ist eine Übernachtung und schaffst du jetzt auch noch und dann hast du Ruhe. Das habe ich dann auch gemacht. Ich hatte dann im Krankenhaus meinen Termin zur Darmspiegelung mit Entfernung. Und als ich wach geworden bin, sagte man mir, ja, wir haben Sie nicht operiert. Ich sage, warum nicht? Ja, es ist kein Polyp, es ist ein Tumor. Und der sieht sehr bösartig aus.
Oh Gott, oh Gott.
Und ich habe gesagt, das kann nicht sein. Und die Ärztin, ja, doch, wir haben eine Probe entnommen, aber es sieht sehr bösartig aus. Habe ich gesagt, nein, der ist nicht bösartig. Und sie merkte mein Auftreten und fragte, woher ich das wüsste. Ich sage, weil eine Probe entnommen wurde und die war unauffällig. Das kann nicht sein. Ja, dann haben die halt gefragt, wer die Probe entnommen hat, wo das passiert ist und. Und die arbeiten halt auch mit diesem Arzt zusammen. Die kennen den. Er hat mich tatsächlich auch auf dieses Krankenhaus verwiesen. Ja, und dann hieß es erstmal warten. Dann haben die mich auf den Kopf gestellt mit einem CT, wo auf der Leber noch was zu sehen war. Und ich habe dann gesagt, nein, auf der Leber ist nichts. Jetzt machen Sie mich hier mal nicht verrückt. Also das habe ich auch genauso zu dem Arzt gesagt. Ich weiß, dass ein auf der Leber was zu sehen ist, was man als wie so einen kleinen ja, wie so eine Fettleber, aber nur ein ganz kleines Stückchen. Ich sage, ich weiß auch genau, wo das sitzt. Das hatte ich schon, bevor ich überhaupt Krebs hatte. Mhm. Ja gut, die Ärzte haben natürlich nicht locker gelassen. Auf dem CT wäre nichts zu sehen, außer ein auffälliger Lymphknoten, was aber nichts zu bedeuten hat. Probe war noch nicht da. Man hat mit dem Arzt telefoniert, der die erste Darmspiegelung gemacht hat. Und er wäre selber überrascht. Dann habe ich gefragt, überrascht worüber? Ja, dass der Befund unauffällig war. Mhm. Da habe ich mir gedacht, okay, hätte man mir vielleicht auch mal sagen können, statt mir zu sagen, ja, im April reicht, aber dann bitte sofort, ja, weil bis April ist lang, da kann viel passieren.
Definitiv. Mhm.
Ja, dann wurde ich auf den Kopf gestellt mit dem CT, wie gesagt, wo man den auffälligen Lymphknoten gesehen hat. Dann hat man nochmal einen Ultraschall von der Leber gemacht mit Kontrastmittel und hat mich, was die Leber angeht, dann wirklich verrückt gemacht. Drei Ärzte haben drauf geguckt und haben gesagt, ah nee, ja, nee, das sieht nicht gut aus und wir sollten, während wir sie operieren, weil klar war, ich muss operiert werden, dieser Tumor muss raus, selbst wenn der Befund unauffällig ist, der Tumor muss raus, das war von vornherein schon klar. Und ja, dann sollte man doch direkt, würde man mir direkt raten, eine Stanzbiopsie von der Leber zu machen. Und dann habe ich ganz klar gesagt, machen Sie Ihre Stanzbiopsie, während ich da in Vollnarkose liege, es ist mir egal, aber nur, damit sie mich in Ruhe lassen, weil ich weiß, da ist nichts und sie fangen gerade an, mich verrückt zu machen. Ja, vor der Operation kam dann auch der Befund und man hat mir gesagt, die Probe ist unauffällig, aber mit der Tendenz zu Krebszellen. Mhm. Okay, dann operieren wir jetzt ganz schnell. Mhm. Ja, und dann wurde die OP geplant.
Also du konntest operiert werden, hast dann die Medikamente von der Antikörpertherapie abgesetzt in der Zeit?
Genau.
Das ist eine Riesen-OP, oder?
Ja, genau. Also die haben sich mit dem Krankenhaus in Verbindung gesetzt. Bis wann? Also ich musste schon für die Darmspiegelung musste ich schon eine aussetzen. Mhm. Und dann hat man gesagt, okay, die zweite wäre jetzt gefolgt, die lassen wir dann auch aussetzen und dann passt das. Somit hatte ich 6 Wochen vorher Pause. Mhm. Und dann hat man mich operiert und danach musste ich dann auch nochmal pausieren. Also insgesamt hatte ich dann 3 Monate Pause mit vorher OP und Genesung mit den Antikörpertherapien.
Okay, was ist bei der Operation rausgekommen?
Bei der Operation ist rausgekommen, dass es bösartig ist und ach, dass bereits 2 Lymphknoten befallen waren.
Ach, um Gottes Willen.
Ja, aber wie ich schon vermutet hatte, an der Leber war nichts. Mhm. Zum Glück.
Ja, wurde denn das Stück Darm dann entfernt? Also das, ja, wo der Tumor war?
Ja, ja, das Stück wurde entfernt, die beiden Lymphknoten wurden entfernt. Auch da konnte ich tumorfrei operiert werden. Mhm. Wie die Ärzte so schön bezeichnen, so steht es auch im Bericht, ich konnte im Gesunden operiert werden. Mhm. Der Arzt hat mir gesagt, das ist sehr, sehr gut. Mhm. Ja, aber ich bräuchte eine Chemo.
Oh, wo du gerade erst die eine Chemo hinter dir hattest.
Genau, und da habe ich mich komplett quergestellt. Mhm. Da habe ich dem Arzt ganz klar gesagt, Sie behandeln mich jetzt hier gerade nach Schema F. Mhm. Sie gehen danach, Darmkrebs, Lymphknoten befallen, ich brauche eine Chemo. Ich bin aber nicht Schema F, ich bin jetzt gerade ein Sonderfall, ich habe gerade eine Chemo abgeschlossen. Mhm. Was macht das mit mir, mit meiner Psyche, mit meinen Organen, mit meinem Körper, mit allem? Ich sage, es nützt mir nichts, wenn ich jetzt die nächste Chemo mache und in einem Jahr sagt mir irgendein Arzt, super, Sie haben alle Krebse besiegt, aber Ihre Organe geben auf, Sie werden leider bald sterben. Mhm. Ich sage, da habe ich auch nichts von. Also ich habe gemerkt, dass ich den Arzt schon ordentlich an die Wand drücke und habe mich damit einfach nicht zufrieden gegeben.
Hast du dich da vorher belesen und informiert oder war das einfach nur aus deinem Gefühl heraus?
Das war einfach nur aus meinem Gefühl heraus. Mhm. Für mich war dann klar, der Arzt hat gesagt, gehen Sie bitte in Ihre Klinik und lassen Sie sich da beraten. In der Klinik, in der ich auch meine Antikörpertherapie bekomme und wegen dem Eierstockkrebs behandelt werde, das habe ich dann auch gemacht. Die haben dann gesagt, wir nehmen das mit in die Tumorkonferenz, wir besprechen ihren Fall und ich habe auch da meine Ängste und Sorgen mitgeteilt. Ich habe auch ganz klar gesagt, ich weiß nicht, ob ich nochmal eine Chemo mache. Mhm. Ich würde das nur tun, wenn man mir ganz klar sagt, wenn Sie die Chemo nicht machen, werden Sie zu 80% sterben. Ich sage, ansonsten spricht für mich eher alles dagegen. Mhm. Die haben das mit in die Tumorkonferenz genommen und haben mir gesagt, dass die mir keinen Rat geben können, mir aber einen Termin bei einem Onkologen gegeben haben, bei dem ich ja mich beraten lassen soll, nur zum Darmkrebs. Ja, und den Termin hatte ich dann einige Tage später. Ich habe auch meinen Mann mitgenommen. Ja, und habe mich da bei dem Arzt dann, es war eine Ärztin, eine ganz, ganz tolle Ärztin. Ich wünschte, alle Ärzte wären so. Die war einfach super. Mhm. Und die hat sich richtig, richtig Zeit genommen. Also es war auch im Krankenhaus, in der gleichen Klinik. Und wir wissen ja alle, wie wenig Zeit die im Krankenhaus haben. Mhm. Sie hat mit mir meinen ganzen Ordner durchgeguckt, Seite für Seite. Sie hat mir alles ganz genau erklärt. Sie hat sich meine Ängste, meine Sorgen, alles genau angehört. Und hat mir dann gesagt, also beim Darmkrebs mit 2 befallenen Lymphknoten, ja, ist es richtig, rät man zu einer Chemo. Ich habe dann gefragt, wie sind denn die Chancen? Und dass der Krebs dann halt nicht wiederkommt, wenn ich diese Chemo mache. Ja, und sie meinte 30%. Mhm. Sie nimmt das aber nochmal mit in die eigene Tumorkonferenz und ruft mich am anderen Tag an. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, für 30% lasse ich nicht meine Organe zerstören. 30% ist nicht gerade viel. Mhm. Und mein Plan war, als ich von meiner allerersten Krebsdiagnose gehört habe, war von Anfang an mein Plan, wenn ich das alles überstehe und meine Therapie abgeschlossen ist, dann suche ich den Weg über die Naturheilkunde, um meinen Körper zu stärken, um mein Immunsystem zu stärken. Mhm. Und das geht aber nicht während einer Akuttherapie, auch nicht während einer Antikörpertherapie. Ich müsste halt alles abgeschlossen haben. Und das hätte sich ja endlos weitergezogen. Mhm. Und die Ärztin hat mich tatsächlich am gleichen Abend auch noch zurückgerufen und meinte, ich habe das Lynch-Syndrom. Ich so, ja, ich weiß. Sagt sie, die Chemo, die bringt Ihnen gar nichts. Mhm. Und da habe ich dann gedacht, okay. Der erste Arzt sagt, du brauchst eine Chemo, wo ich mich mit Händen und Füßen gewehrt habe. Und im Endeffekt hätte ich gleich darauf gehört, hätte ich vielleicht irgendwo eine Chemo bekommen, die mir gar nichts nützt, die mir überhaupt nicht hilft, die mir mehr schadet.
Ja, da sieht man mal wieder, dass das eigene Gefühl, dass man das auf keinen Fall wegschieben sollte, sondern dass man dem vielleicht tatsächlich auf den Grund gehen sollte und eine Zweitmeinung und im Zweifel eine Drittmeinung einholen sollte, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir tatsächlich dann auch noch eine Drittmeinung eingeholt, weil ich für mich dachte, okay, du hast jetzt 2 Meinungen, beide unterschiedlich. Hol dir noch eine dritte. Es kann nie schaden. Und auch die dritte hat mir bestätigt, dass die Chemotherapie bei diesem Lynch-Syndrom nichts bringen würde, sondern nur Schaden. Mhm. Und da war für mich klar, ich habe richtig entschieden.
Ja, so stark muss man auch erstmal sein, ne? Sich in dem Fall ja gegen deinen ersten Arzt zu stellen und zu sagen, oh, ich gehe da nicht mit, was sie mir hier vorschlagen, sondern ich möchte da weiter informiert werden.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass meine Diagnosen mich sehr stark gemacht haben. Mhm. So absurd das auch klingt, aber wenn mir vorher Ärzte was gesagt haben, habe ich immer gedacht, das ist ein Arzt, wird schon stimmen. Und jetzt hinterfrage ich alles. Mhm. Und ich merke, dass tatsächlich auch manche Ärzte mit mir an ihre Grenzen stoßen, weil ich nicht aufgebe. Mhm. Und ich hätte früher auch einiges über mich ergehen lassen, wo ich heute sage, es reicht jetzt.
Ja, da bist du in deine Selbstwirksamkeit gekommen, ne? Den Eindruck, also habe ich jetzt auch so aus unserem Gespräch, dass du ja sehr stark bist und ja, so in dir ruhst.
Ja, ich habe irgendwann mal gesagt, ich war noch nie so frei in meinem Leben wie jetzt. Ich habe auch nie Grenzen gesetzt. Und jetzt denke ich an, erst komme ich und dann kommt erstmal nichts. Und das ist, glaube ich, wichtig, um zu heilen.
Ja, aber was für ein harter Weg für dich, das zu lernen, ne?
Oh ja, das habe ich natürlich auch für meine Familie mitgelernt, nicht nur für mich, weil ich ganz klar sage, nur wenn es mir gut geht, geht es auch meinen Männern gut. Ja. Wenn ich leide oder wie ein Häufchen Elend in der Ecke sitze oder viel weine, dann geht es meinen Männern auch nicht gut. Und das ist das Wichtigste, das ist meine kleine heile Welt.
Ja. Mensch, da kriege ich eine Gänsehaut. Also was man auch für eine Persönlichkeitsentwicklung durchmacht in so einer schweren Zeit.
Oh ja. Ja, ich glaube hauptsächlich, weil mir egal geworden ist, was andere über mich denken, was ich vorher nie hatte. Mhm. Und durch dieses Egalwerden, wie ich bei anderen ankomme, stehe ich für mich ein. Mhm. Weil wenn man ja irgendwas mal sagt, also ich habe zum Beispiel bei einer Therapie, die haben die Vene nicht getroffen. Und beim 8. Versuch habe ich zum Arzt gesagt, wenn sie jetzt nicht treffen, war es das. Dann gibt es heute keine Therapie, dann gehe ich nach Hause. Und der Arzt meinte,
Ja, nee, eine Therapie müssen wir machen. Dann habe ich ihn angeguckt, habe gesagt, was wir müssen, entscheide ich. Wir sprechen hier von meinem Körper, nicht von ihrem. Und das hätte ich früher niemals mich gewagt, weil ich einfach gedacht hätte, der denkt doch auch, was stimmt denn mit ihr nicht? Nur jetzt ist es mir egal, was die denken, weil es ist mein Leben, es ist meine Gesundheit. Und das lässt mich so frei sein.
Ja. Hast du denn jetzt die Therapie abgeschlossen? Also hast du jetzt schon dich auf die Suche nach dem passenden Naturheilkundler gemacht oder bist du noch nicht ganz am Ende?
Habe ich tatsächlich. Ich habe meine letzte Therapie im Februar gehabt und gleich meinen ersten Termin bei der Naturheilkunde auch im Februar. Mhm. Und ich starte heute mit meiner ersten Infusion. Es geht jetzt darum, entsäuern, entgiften, aufbauen. Das ist jetzt das erste Ziel und damit starte ich heute. Ich habe heute meinen ersten Termin für meine erste Infusion.
Ja, wow. Ja. Da haben wir einen guten Zeitpunkt gewählt.
Ja, genau.
Neuanfang irgendwie, ne? Der erste Schritt wieder ins Leben, in die Gesundheit und so weiter. Irgendwie so hoffnungsvoll, finde ich.
Ja, ja.
Du hast vorhin erzählt, dass du ja von deiner ersten Operation, von der großen Operation, es war ja gar nicht die erste, ja, dass da ja noch die Tumore entfernt wurden und die Gebärmutter entfernt wurde und so weiter. Trägst du das jetzt noch mit dir rum, die Veränderungen, die da mit deinem Körper ja vonstatten gegangen sind? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt an der Scheidenaußenwand auch noch ein Tumor war, dass da sicherlich ja auch was entfernt werden musste, oder?
Ja, also es musste was entfernt werden und durch das Gesamte, was komplett entfernt wurde, natürlich die Wechseljahre. Man ist ja sofort in die Wechseljahre geschossen und die sind sehr, sehr unangenehm. Ich habe aber festgestellt durch meine Antikörpertherapiepause, dass die durch die Antikörpertherapie sehr unangenehm sind. Also ich warte darauf, dass sich das alles bald legt. Und es ist anders. Also ich merke, dass ich bei meiner gynäkologischen Untersuchung, es ist schon schmerzhaft. Und ist natürlich beim Geschlechtsverkehr auch nicht immer einfach, ja. Also es hat sich schon einiges verändert, ja.
Konntest du denn mit deinem Mann darüber auch sprechen? Also seid ihr da als Paar in einem Team?
Ja, definitiv. Also mein Mann ist da komplett offen, steht da komplett hinter mir und lässt mich auch wirklich komplett in Ruhe. Also mein Mann sagt dann ganz klar, du bestimmst, wann, was, wie weit passiert.
Ja.
Und das nimmt mir natürlich unheimlich viel Last.
Ja, absolut.
Wenn ich da keinen Druck habe, wenn da niemand hintersteht und sagt, ja, so und so. Also es ist für mich dadurch auch einfacher, ja.
Hast du denn die ganze Geschichte um deine Diagnosen und so weiter, hast du das dann auch in deinem Umfeld so kommuniziert? Und hat sich dadurch etwas verändert?
Ich habe es ganz offen kommuniziert, ja. Und meine engsten Freunde gehen da auch ziemlich gut mit um. Ich glaube, das liegt aber daran, dass ich da auch so offen bin. Allerdings musste ich auch Grenzen setzen und das ja tatsächlich nicht bei Freunden, aber bei Familie, was ich vorher auch niemals gemacht hätte. Das hat sich verändert, ja. Also so ein bisschen, dass man sich genau aussucht, wem erzähle ich jetzt was.
Auch irgendwie ein Prozess, ne? Also gerade wenn man vielleicht auch auf Unverständnis so stößt, das muss man ja auch aushalten, ne? Wenn andere Menschen jetzt anderer Meinung sind.
Ja, ja. Und das muss man, finde ich, unterbinden, weil ich mir denke, ich kämpfe um mein Leben, ich habe Krebs, ich muss gar nichts aushalten. Aber das muss man auch erstmal lernen.
Ja. Ist denn das so, dass dein Eierstockkrebs ausgelöst wurde durch HPV?
Nein. Also bei mir ist es dieses Lynch-Syndrom, die Genmutation, dieses Lynch-Syndrom. Und dadurch hat man mir ganz klar gesagt, habe ich alle drei Krebsarten.
Boah. Oh.
Ja. Und dieses Lynch-Syndrom bedeutet, dass meine DNA-Zellen nicht in der Lage sind, sich selbst zu reparieren.
Ach Gott.
Ja, also die DNA-Zellen haben Schwierigkeiten, wie es halt im gesunden Körper passiert, sich zu regenerieren, sich zu reparieren und dadurch entstehen diese Krebsarten.
Und ist das etwas, was man mit der Stärkung des Immunsystems so ein bisschen ausgleichen kann?
Ich hoffe, ja. Mhm. Also mehr, es wurde mir tatsächlich auch schon mehrfach so gesagt. Ich hatte ein sehr angenehmes Gespräch mit einem Mikrobiologen. Ich habe einen Termin bei einem Arzt gemacht, im privaten Bereich, also wo man die Beratung selber bezahlen muss. Mhm. Und da saß ein Mikrobiologe bei, der mir genau erklärt hat, was dieses Lynch-Syndrom ist und der ganz klar gesagt hat, Sie müssen Ihre DNA pflegen und mir auch Tipps gegeben hat, mhm, wie ich das tun kann.
Was hat er zu dir gesagt? Was kannst du da tun?
Er hat mir gesagt, er hat mir Tabletten empfohlen, wo Knoblauch, Weihrauch, grüner Tee und dieses, was in Brokkoli enthalten ist, ich weiß jetzt nicht genau, wie es ausgesprochen wird, Sulforaphan, glaube ich, oder irgendwie sowas. Die sollte ich nehmen, täglich 3 Stück. Dann sollte ich einmal im Jahr eine Biobran-Shiitake-Kur machen über 3,5 Monate. Und Zucker und Alkohol ist... Ja, sollte am besten ganz tabu sein, ja.
Also Ernährungsumstellung.
Genau, mhm, genau. Und deswegen denke ich, dass halt die Naturheilkunde mit allem, was man noch so dazu tun kann, ich habe ihm dann gesagt, Omega-3, ich nehme Kurkuma zu mir. Ja, so einige Dinge, die ich supplementiere. Und da hat er auch gesagt, das ist gut. Mhm.
Ja, ich glaube auch, dass das, wenn man das Hand in Hand anwendet, ja, oder vielmehr glaube ich ja eigentlich noch, dass man selbst schon irgendwie spürt, ob man so auf der richtigen Schiene ist oder nicht. Und wenn du das Gefühl hast, dass dir diese Naturheilkunde da helfen kann, also ich glaube, dann kann das ja auch nur gut für dich sein. Also ich meine, wenn man jetzt einen Tumor hat, ja, und der entfernt werden muss, da braucht man ja selbstverständlich die Schulmedizin. Also ich bin nicht irgendwie gegen Schulmedizin, aber ich finde auch, man darf auch den Fokus auf die Naturheilkunde legen.
Ja, ja, und genau so sehe ich das auch. Ich glaube auch an die Schulmedizin, um Gottes Willen, sonst hätte ich auch diese Operation auch nie über mich ergehen lassen oder auch die Chemotherapie. Aber ich denke auch, oder ich bin davon überzeugt und vielleicht ist es auch der Glaube, der Berge versetzt, dass die Naturheilkunde da sehr viel dazu beitragen kann.
Ja, also fassen wir zusammen. Du hast 2 wirklich, wirklich harte und herausfordernde Jahre hinter dir, aber du bist doch irgendwie gestärkt daraus hervorgegangen.
Ja, sehr gestärkt.
Ja, und ich finde, das ist ja total positiv. Also das ist etwas, was tatsächlich viele aus ihrer Krebserkrankung mitnehmen. Dass man, also gerade, dass man in schweren Zeiten wirklich wächst, ne? Und dass man sich auch ändern kann, also seine Gewohnheiten und so weiter ändern kann. Wenn du jetzt auch gesagt hast, dass du deine Ernährung umgestellt hast. Ich glaube, am Anfang ist es für viele unvorstellbar, auf Zucker und Alkohol zu verzichten. Auf Zucker wahrscheinlich noch mehr als auf Alkohol.
Oh ja. Es fällt mir sehr schwer. Ich schaffe es nicht täglich, aber kein Vergleich zu vorher.
Ja. Naja, und das ist ja vielleicht auch ein Prozess. Also ich meine, da kommt man ja vielleicht auch noch weiterhin, dass man mehr auf, wobei eigentlich überall auch Zucker drin ist, ne? Also das scheint wirklich, ja, also stelle ich mir auch sehr schwer vor.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, man darf sich da auch nicht unter Druck setzen.
Ja.
Ich glaube, man hat mehr Erfolge, wenn man langsam reinkommt und auch einfach die kleinen Erfolge sieht, statt zu sagen, so von jetzt auf gleich esse ich gar nichts Süßes mehr.
Ja. Ja, natürlich, da darf man auch geduldig mit sich sein. Und aber wenn du jetzt schon mal eine Richtung hast, dann ist das ja schon mal der erste Schritt.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Gibt es etwas, Samira, was du vielleicht jetzt der ein oder anderen Hörerin noch mit auf den Weg geben möchtest, worüber wir jetzt noch nicht so gesprochen haben?
Ja, steht für euch ein, ist eigentlich so das Wichtigste. Also das allererste, was ich wirklich jedem, auch der mich über meine Instagram-Seite irgendwie anschreibt und Fragen hat, dass ich wirklich sage, glaub nicht an Google. Google fasst das Wichtigste zusammen, aber nicht immer das Gesamtpaket. Also nicht drauf verlassen. Und ihr seid freier, wenn ihr wirklich für euch auf einsteht und auch wirklich Grenzen setzt. Und das bedeutet auch bei den Ärzten, man muss nicht alles über sich ergehen lassen.
Ja, ganz wichtig. Ich würde gerne, wenn es dir recht ist, deine Instagram-Seite in den Shownotes verlinken, sodass vielleicht die ein oder andere Hörerin sich bei dir auch melden kann. Ist dir das recht?
Ja, natürlich, sehr gerne.
Samira, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich danke dir, dass du ja deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Das ist jetzt stellenweise für dich auch noch sehr emotional, wie ich, ja, wie wir alle jetzt gehört haben. Das ist also nichts, was man irgendwie so, ja, mal eben hinter sich hat und dann ist es vorbei, sondern man trägt das ja mit sich und die Verarbeitung, das dauert einfach auch alles. Von daher vielen Dank für dein Vertrauen und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Vielen Dank und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es war sehr, sehr schön. Danke.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.